SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Abend. Die Union hadert weiter mit sich, ihrem Personal und ihrem Wahlergebnis. Wir berichten gleich über zwei Schwesterparteien auf der Suche nach einem Neuanfang. Wie umgehen mit Polen nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts? Unsere Europakorrespondenten vertreten verschiedene Ansichten. Und ausgerechnet am Jahrestag des Attentats auf die Synagoge von Halle ereignet sich in Berlin ein mutmaßlich antisemitischer Angriff. SWR 2 aktuell. Morgen liegt sie genau zwei Wochen zurück, die Bundestagswahl. Und seither demonstriert die Union eindrucksvoll, wie sehr sie sich an den Zustand stärkste Kraft gewöhnt hatte und wie schmerzhaft der Entzug jetzt ist. Jedenfalls von Union ist aktuell im Erscheinungsbild von CDU und CSU nicht allzu viel zu spüren. Jüngster Beleg bei zwei Treffen der jungen Union. Einem in Bayern, einem in Schleswig-Holstein, haben sich die jeweils zuständigen Ministerpräsidenten Söder und Günther wieder mal zum Wahlergebnis der Union geäußert. Und auch hier von Union nicht viel zu spüren. Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel.
Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, sah sich bemüßigt, in eine etwas fernere Vergangenheit einzutauchen, um zu ergründen, was gerade mit Armin Laschet passiert.
Diese Eigenschaft, andere in ein schlechtes Licht zu stellen, um selbst besser zu glänzen. Ich bin ja Politikwissenschaftler. Bei uns nannte man das damals Södern.
Bei der CSU nennt man das heute Wahlnachlese. 24,1% müssen schließlich irgendwie ergründet werden. Also söderte Markus Söder bei der Jungen Union in Niederbayern.
Die Wahrheit ist auch, es ist einfach so, am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den CDU-CSU aufgestellt hat.
So einfach ist das für die CSU. Hätte Laschet den Söder antreten lassen, hätte die Union die Wahl gewonnen. Hätte. Zu viele Konjunktive und vor allem zu viel gesödert, findet Daniel Günther bei der zeitgleich tagenden Jungen Union in Schleswig-Holstein. Er hat ganz andere Ursachen für den Machtverlust ausgemacht.
Der Verlust hat nicht nur was mit Armin Laschet zu tun, sondern der hat auch damit zu tun, dass einige, und dazu gehört auch Markus Söder, der Öffentlichkeit nicht verheimlicht haben, dass sie sich eigentlich auch nach der Entscheidung noch für den besseren Kanzlerkandidaten gehalten haben.
Und es augenscheinlich auch immer noch tun. Und so arbeiten CDU und CSU die Wahl gegeneinander auf, statt miteinander. Die CDU steckt dabei tief im Schlamassel. Sie wird sich neu aufstellen müssen und das vermutlich auch noch in der Opposition. Noch weiß niemand, wann die neue Ära nach dem Kurzzeitvorsitzenden Laschet beginnen soll. Und auch über das Wie wird diskutiert. Die Idee eines Übergangsvorsitzenden macht die Runde. Der Vorschlag, die Basis zu befragen, wird besprochen. Sicher ist nur, möchte gern Nachfolger, stehen einige parat. Daniel Günther gehört nicht zu denen, die sich in den Vordergrund drängen und möchte mit der Basis auch lieber über Inhalte als über Personen sprechen.
Wenn man über Basis Beteiligung, über Diskussionsfreude spricht, dann glaube ich, machen wir uns auch nach außen deutlich sympathischer, wenn wir mal viel, viel mehr über Inhalte diskutieren.
Die Diskussion über Inhalte wäre dringend nötig für die CDU, deren Grundsatzprogramm überholt und nicht mehr zeitgemäß ist. Ohne Führungspersonal aber wird das schwer möglich sein. Laschet will am Montag einen Vorschlag machen, wie es weitergehen soll. Für die CDU wäre zu hoffen, dieser Vorschlag ist verständlicher als sein angedeuteter Rückzug auf Raten, der mehr Fragen als Antworten hinterlassen hat.
Sabine Henkel berichtete. Und mit dem unterlegenen Kanzlerkandidaten der Union beschäftigt sich heute auch unsere Wochenendkolumne. 2 Minuten.
SWR 2. 2 Minuten mit Constanze Schirrer.
Also ich erinnere mich, der frühere US-Präsident, der orangefarbene, der mit der tollen Föhnfrisur, verflixt, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jedenfalls, der lebt in einer schönen eigenen Welt. Die Realität hatte er vergessen. Egal, was um ihn herum passierte, was andere sagten, was Zahlen bewiesen, er lebte in dem Bewusstsein, ich bin der Größte, das Beste, was dem Land je passieren konnte. Irgendwie auch beneidenswert, oder? Ich könnte mal Armin Laschet danach fragen, der müsste das wissen. Am Wahlabend bekam er nämlich einen Auftrag von den Wählerinnen und Wählern. Er nahm ihn dankend an und erklärte sich bereit, ins Kanzleramt einzuziehen. Man rieb sich verwundert die Augen, rechnete nach, kam immer zu demselben Ergebnis. Der Mann hat seiner Partei einen Riesenverlust beschert. Die Union ist hinter der SPD, auf Platz 2. Das ist die Realität. Wieso meint er denn bloß, er hätte gewonnen? Weil es Machtverlust in der Welt eines und dieses CDU-Parteichefs nicht gibt. Wo käme Deutschland denn hin, wenn es nicht von der Union regiert würde? Also bitte. 11 Tage lang tat Armin Laschet so, als sei es Gesetz, dass die CDU, dass er das Kanzleramt besetzt. Dass schlussendlich schon alle zur Vernunft kommen werden und ein Jamaika-Bündnis unter seiner Führung künftig das Land regiert. Ich glaube, er war wirklich überzeugt davon. Die Kritik der Parteifreunde, die verbalen Schläge des Bruders von der Schwesterpartei, die Flucht der eigenen Anhänger. Armin Laschet konnte es 11 Tage lang nicht hören, spüren, sehen. Schönes Leben in einer eigenen Welt. Realität? Vergessen. Beneidenswert, oder? Bis Donnerstagabend. Da endlich sagte Laschet, nein, nicht, dass er zurücktritt. Aber immerhin sagte er, erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Und irgendwie war es, als sei er in dem Moment geschrumpft. Die Kanzlerschaft weg, der Parteivorsitz bald weg. Sollte doch noch eine Jamaika-Koalition zustande kommen ohne ihn. Es muss ein bitterer Moment für ihn gewesen sein. Nicht beneidenswert, aber realistisch. Und übrig bleibt Armin Laschet. Darauf können wir uns verlassen. Und mir ist er so auch viel sympathischer.
Unsere Kolumne zum Wochenende, 2 Minuten, heute mit Constanze Scherer. Jedes 6. Parteimitglied der Grünen ist jünger als 28 Jahre und gehört der Partei damit über die Jugendorganisation Die Grüne Jugend an. Die hat insgesamt 18.000 Mitglieder und von den 118 neu gewählten grünen Bundestagsabgeordneten kommen immerhin 27 aus der Grünen Jugend. Zusätzliches Gewicht erhält die aus dem überdurchschnittlich guten Abschneiden unter jungen Wählern bei der vergangenen Bundestagswahl. Kurz, bei ihrem Bundeskongress heute in Erfurt hatte die grüne Jugend allen Grund, selbstbewusst aufzutreten. Und so erteilte der grüne Nachwuchs, noch während das Spitzenduo Baerbock-Habeck in Berlin eine Ampel sondiert, dem Alternativmodell, also einem Jamaika-Bündnis mit Union und FDP, eine klare Absage. Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter in Erfurt. Mit welcher Begründung denn?
Naja, also Robert Habeck und Annalena Baerbock reden ja auch nicht deshalb von Jamaika, weil sie das so toll finden, sondern vermutlich doch eher, damit sie sich in den Verhandlungen mit Olaf Scholz noch so eine Rückfallposition aufbauen können. Aber die grüne Jugend findet so ein Taktieren überhaupt nicht toll. Die sagen nein, kein Jamaika und damit basta. Heute ist ein Papier beschlossen worden, das nannte sich im Titel Unsere Anforderungen an eine neue Regierung. Und darin heißt es, es gibt nicht einen Grund für Jamaika und viele Gründe dagegen. Zum Beispiel, die Union stehe für eine zukunftsfeindliche Politik, so der Text, und stelle die Profite der wenigen über die Interessen der vielen. Es gab auch immer wieder Szenenapplaus und Jubel, wenn Redner gesagt haben, die Union ist endlich abgewählt.
Die verhandlungsführenden Parteispitzen Baerbock und Habeck bemühen sich ja nach Kräften, die Chancen auf Gemeinsamkeiten mit SPD und FDP hervorzukehren. Geht denn die grüne Jugend bei dieser Strategie mit?
Naja, also mit der SPD wahrscheinlich ja, weil da viele Forderungen, die auch über den Klimaschutz hinausgehen, im sozialen Bereich zum Beispiel, wahrscheinlich kompatibel sind. Aber für Christian Lindner und seine FDP dürfte da so manches ein rotes Tuch gewesen sein. Es sind auch so Formulierungen gefallen wie die marktwirtschaftlichen Perversionen der Liberalen. Also auf die FDP ist die grüne Jugend gar nicht gut zu sprechen. Da sehen Sie jetzt eben auch die größte Gefahr, dass die möglicherweise einen Koalitionsvertrag, wenn er denn zustande kommt, verwässern könnten und dass sie dann möglicherweise auf die Bremse treten müssten und sagen, nee, da können wir nicht mitgehen.
Dann sind wir jetzt bei den Themen. Was waren denn die beherrschenden Themen bei diesem Bundeskongress der Grünen Jugend?
Also Klimaschutz natürlich, wie soll man das auch anders erwarten? Aber dann hat doch vor allem sehr das Soziale die ganzen Debatten geprägt. Da gab es Forderungen, den Mindestlohn sogar auf 15 Euro zu erhöhen, Hartz IV abschaffen, sowieso als Sofortmaßnahme mal die Regelsätze um 50 Euro erhöhen. Eine Jobgarantie, große Unterstützung für den Volksentscheid in Berlin, der sich ja für eine Enteignung sehr großer Wohnungsbaukonzerne ausgesprochen hat. Das sind teilweise Forderungen gewesen, die nicht nur die FDP schocken könnten, sondern die auch deutlich über das hinausgehen, was die offizielle Parteiführung als ihre Behandlungsposition eingebracht hat.
Die Grüne Jugend hat seit heute auch eine neue Doppelspitze, nämlich Sarah Lee Heinrich und Timo Ginus. Bleibt unter diesen beiden Neuen die Grüne Jugend eher auf der linken Seite des Spektrums? Oder was muss man sonst über die beiden wissen?
Also ja, das würde ich so sehen. Timo Ginus ist 25 Jahre alt, Politikstudent in Hannover, stammt aus einem Dorf bei Bremen und hat erzählt, dass er als Jugendlicher immer mit der fucking Fähre zur Schule fahren müsste, so hat er das gesagt. Hat also deswegen auch länger über die Verkehrswende geredet, her mit Bussen und Bahnen und zwar kostenlos. Das war eine seiner zentralen Forderungen und dann ist da seine Partnerin Sarah Lee Heinrich, auch Studentin, 20 Jahre alt. Und ich denke, die muss man sich wirklich merken bei den Grünen. Die ist rhetorisch total auf Zack, schlagfertig, unfreundlich. Woman of Color, wie man so schön sagt. Und aufgewachsen als Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die von Hartz IV gelebt hat. Und sie hat ihre Rede mit den Worten eröffnet, Achtung, Kraftausdruck, Hartz IV ist der letzte Scheiß. Also sie hat sich sehr auf soziale Themen konzentriert und auch sehr bestimmt die Forderung vertreten, dass die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll.
Berlin-Korrespondent Andreas Reuter über den Bundeskongress der Grünen Jugend in Erfurt. Die vergangenen zwei Wochen haben deutlich gezeigt, dass es alles andere als einfach aus dem Bundestagswahlergebnis auch eine tragfähige Bundesregierung zu zimmern. Kröten schlucken können und Flexibilität sind gefragte Tugenden. Gestern und heute wurde auch im Nachbarland Tschechien gewählt und was sich dort als Ergebnis abzeichnet, das dürfte allem Anschein nach noch einmal ganz andere Probleme für eine Regierungsbildung aufwerfen. Aus Prag berichtet Peter Lange.
Drei Viertel aller Stimmbezirke sind inzwischen ausgezählt und bei diesem Zwischenergebnis kommt die ANO von Andrej Babiš auf etwas unter 29%. Zweitstärkste Kraft ist das konservative Wahlbündnis SPOLU mit 25,7%. Die Allianz aus Piraten und Bürgermeisterpartei hat jetzt 14,5%. Auf die rechtsradikale Partei für Freiheit und direkte Demokratie entfallen etwa 11%. Die Kommunisten und die Sozialdemokraten liegen unter der 5%-Hürde und werden wohl nicht mehr ins Parlament zurückkehren. Sollte sich dieses Ergebnis bestätigen, hat die bisherige Minderheitsregierung von Ministerpräsident Babiš, der ja mit den Sozialdemokraten koaliert hatte und sich von den Kommunisten tolerieren ließ, keine Mehrheit mehr im Parlament. Aber auch die beiden Bündnisse der Opposition erreichen vermutlich keine absolute Mehrheit der Mandate.
Sollen die anderen doch Krieg führen, tu Felix Austria Nube, also du glückliches Österreich, heirate. Unter Historikern ist das eine bekannte Formulierung, um die jahrhundertelange Politik der Habsburger zu umschreiben. Deren Nachfolger, namentlich der amtierende Bundeskanzler Sebastian Kurz, der macht es ganz anders. Seine politische Ehe, sprich die Koalition mit den Grünen, geht gerade in die Brüche. Grund: Korruptionsvorwürfe gegen Kurz, die der grüne Koalitionspartner allerdings sehr viel schwerwiegender findet als der Beschuldigte selbst. So schwerwiegend, dass sich Grünen-Chef und Vizekanzler Kogler zwar vielleicht noch vorstellen kann, im Bündnis mit der ÖVP zu bleiben, aber nur ohne Kurz. Da allerdings will die ÖVP nicht mitmachen. Und nun Österreich? Wien-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Es wird viel diskutiert und telefoniert österreichweit. Es wird vorgeklärt, welche Landesverbände der oppositionellen SPÖ, der liberalen Neos, würden wie weit mitgehen. Zum Beispiel in bisher schwer denkbaren Koalitionen mit der rechtspopulistischen FPÖ. Außergewöhnliche Situationen brauchen außergewöhnliche Handlungen, textet die in ihrer Partei nicht unumstrittene SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ihre Gedankenspiele im ORF-Interview an.
Es ist eine alternative Regierungskonstellation, darüber nachzudenken, zwischen SPÖ, Grünen, FPÖ und Neos zum Beispiel hier eine Konstellation zu machen.
Alle seien jetzt aufgefordert, über ihren Schatten zu springen, so SPÖ-Frau Rendi-Wagner. Bevor es zu dieser Alle-ohne-ÖVP-Koalition kommen kann, zeigen alle auf die Grünen. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler lässt wissen, er würde gerne mit der ÖVP weiterregieren und vor allem den gemeinsam ausgehandelten Haushalt mit vielen grünen Farbtupfern durchs Parlament bringen. Aber natürlich ohne einen Bundeskanzler Sebastian Kurz, so Kogler.
Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Also die ÖVP hat die Verpflichtung, für dieses Bundeskanzleramt jemand vorzuschlagen, der untadelig ist. Und dann können wir die vielen großen, wichtigen gemeinsamen Projekte und Reformen angehen.
Die regierende ÖVP bleibt aber offiziell dabei, nicht ohne ihren Spitzenmann Kurz. Der war immer populär, hat 2 große Wahlsiege eingefahren. Die Mauer um den Kanzler steht, von außen betrachtet. Allerdings sind neue Details bekannt geworden aus den Ermittlungsakten. Inhalte von Chats von Vertrauten von Sebastian Kurz aus der Zeit vor 4, 5 Jahren, als in der ÖVP ein brutaler innerparteilicher Machtkampf tobte, der Kurz und sein Team erst an die Parteispitze und dann ins Kanzleramt führte. Das zeichnet ein Sittenbild, wie das Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit ruhiger Stimme formulierte, das, so der Präsident, der Demokratie nicht gut tut. Der ÖVP auch nicht. Kurz ist verstärkt unter Druck. Am kommenden Dienstag muss sich Bundeskanzler Kurz einem Misstrauensantrag im Parlament stellen. Entscheidend sind die Grünen. Stimmen genügend gegen Kurz, ist dessen Zeit als Bundeskanzler vorbei. Dann dürfte ein Antrag auf Neuwahlen gestellt werden, wobei es im Moment als unwahrscheinlich gilt, dass es dafür eine Mehrheit gibt. SPÖ-Chefin Randy Wagner hat schon mal klargestellt, die SPÖ ist gegen Neuwahlen. Ihr Argument, dann sei das Land wieder gelähmt durch einen wochenlangen Wahlkampf und eine wochenlange Koalitionssuche danach.
Wolfgang Fichtel berichtete aus Wien. Die polnische Bevölkerung gilt als ausgesprochen EU-freundlich. Und genau deswegen soll sie nach den Plänen der Opposition in Polen morgen auch landesweit auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, und zwar gegen das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts aus dieser Woche, wonach polnisches Recht Vorrang vor EU-Recht hat. Denn das ist ein eklatanter Verstoß gegen EU-Verträge. Einer, der die EU nach Ansicht vieler Beobachter tatsächlich in ihren Fundamenten erschüttert. Und einer, auf den es nach den vielen Verstößen zuvor jetzt eigentlich nur noch eine Reaktion geben kann, meint unser Brüssel-Korrespondent Holger Beckmann, nämlich Härte und ultimative Konsequenz.
Was darf's denn bitte schön noch sein? Polen profitiert wie kaum ein anderes EU-Land von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Es gehört zu den größten Nettoempfängern von Geld aus dem EU-Haushalt. Der europäische Binnenmarkt ist seit Jahren ein konstanter Wachstumsmotor für Polens Wirtschaft. Aus dem Brüsseler Corona-Wiederaufbaufonds soll die polnische Regierung weit über 30 Milliarden Euro bekommen. Geld, für das die Europäer sich zusammen verschulden, für das sie gemeinsam gerade stehen, dass sie investieren wollen für die nächste Generation in Europa. Aber das interessiert die nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau offenbar nicht. Im Gegenteil, sie sorgt sogar dafür, dass Polens höchstes Gericht entschieden hat, polnisches Recht zählt mehr als europäisches. Jetzt reicht es. Viel zu lange hat die EU diesem schäbigen Spiel schon tatenlos zugesehen. Es ist Zeit zu handeln. Entweder Warschau hält sich an die gemeinsamen Regeln des Clubs EU oder Polen verlässt den Staatenbund Europas mit allen Konsequenzen. Einfach rauswerfen lässt ein EU-Mitglied sich bekanntlich nicht, aber Brüssel kann Warschau den Geldhahn zudrehen. Da darf man nun nicht mehr länger zaudern. Denn wer die Grundregeln in Europa gezielt ignoriert und torpediert, den eigenen Rechtsstaat demontiert, dem sollte man keine Milliarden hinterherwerfen, sondern klar machen, es ist Zeit zu gehen. Höchste Zeit für den Polexit.
Ein Kommentar von Holger Beckmann. Ganz anders sieht die Sache unsere Europakorrespondentin Helga Schmidt. Sie ist strikt dagegen, Polen die Tür aus der EU zu weisen.
Lauter werden sie, die Rufe nach einem Austritt Polens aus der Europäischen Union. Aber das ist der falsche Weg. Triumphieren würde nur die rechtsnationale Regierung. Die Menschen in Polen hätten das Nachsehen. In Meinungsumfragen bestätigen die Polen nämlich regelmäßig ihren Wunsch, dazuzugehören. Deutlich mehr als die Hälfte will festhalten an der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Kein Wunder, sie bringt viele Vorteile. Finanzielle Unterstützung aus Brüssel und vor allem die Bindung an eine rechtsstaatliche Wertegemeinschaft. Ginge die durch einen Austritt verloren, dann hätte das schlimme Folgen für die große Mehrheit der Pro-Europäer in Polen. Sie wären allein zu Hause mit einer stramm rechtsnationalen Regierung, die Minderheiten einschüchtert, die Richter auf Linie zwingt und Journalisten zum Schweigen bringt. Gegen solche Rechtsbrüche braucht die Opposition die Hilfe der Brüsseler Kommission. Sie muss den vielen pro-europäischen Kräften in Polen gerade jetzt den Rücken stärken. Und dafür hat sie ein wirksames Druckmittel, das Geld. Allein im Corona-Aufbaufonds sind 36 Milliarden Euro für Polen reserviert. Dieses Geld muss eingefroren werden. Kein Cent darf nach Warschau gehen, solange die Regierung so tut, als sei die EU ein Bankautomat. Geld ziehen ja, aber die Spielregeln der Demokratie abschaffen. Viel zu lange haben die EU-Partner das toleriert. Das muss sich ändern, denn die Minister der rechtsnationalen Regierung, sie können alle rechnen. Sie sehen ja beim Blick in den Haushalt, welche Folgen der Stopp der Überweisungen aus Brüssel hätte. Deshalb ist es wichtig, dass die EU jetzt hartnäckig bleibt und mit scharfen Strafmaßnahmen gegen die Regierung in Warschau zielt. Die vielen proeuropäischen Polen haben es verdient.
Die Meinung von EU-Korrespondentin Helga Schmidt. SWR2 aktuell ist 18.25 Uhr. Auf den Tag 2 Jahre ist es her. Am 9. Oktober 2019, kurz nach 12, versucht ein rechtsextremer Attentäter mit roher Gewalt in die Synagoge von Halle zu gelangen. Es misslingt. Glücklicherweise, sonst würden wir heute vermutlich den Jahrestag eines der schwersten antisemitischen Anschläge der deutschen Nachkriegsgeschichte begehen. Aber auch so gibt es traurige Gründe genug zum Gedenken. 2 Tote, mehrere Verletzte, so die Bilanz der Tat. SWR-Redakteurin Susanne Babila hat mit Überlebenden des Attentats von Halle über die Ereignisse vor 2 Jahren gesprochen.
9. Oktober 2019 in Halle. Es ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Etwa 60 Gläubige beten in der Synagoge. Dann fallen draußen Schüsse. Ein Mitglied der Gemeinde war dabei und erinnert sich.
Das war natürlich eine Panik. Alle verstanden nicht, was los war. Wir hatten noch Menschen, die um die 90 Jahre alt sind, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die geflohen sind aus der Sowjetunion und so weiter. Und ich habe gesagt, alle evakuieren, alle nach hinten sofort. Und wir dachten schon, der kommt jetzt rein.
Der schwer bewaffnete Täter hat Sprengsätze und schießt immer wieder auf die verriegelte Eingangstür. Sein Ziel, die Menschen in der Synagoge zu töten. Doch die Tür hält stand. Anastasia Bletuchina war damals auch in der Synagoge mit ihrem Ehemann. Wir hatten alle Todesangst, erinnert sie sich. Doch über den Tag zu sprechen, fällt ihr bis heute schwer.
Natürlich habe ich Therapiestunden jetzt hinter mir nach dem Attentat und war ein langer Weg, das überhaupt irgendwie zu erfassen, was dort passiert ist und auch die emotionalen und physischen Hürden zu überwinden.
Ein Trauma für die Überlebenden und für die Angehörigen der Opfer. Vor der Synagoge erschoss der damals 27-jährige Stefan B. eine 40-jährige Passantin und rannte dann zu einem nahegelegenen Dönerimbiss. Ein Gast erinnert sich.
Er hatte halt ein Sturmgewehr und auf einmal wirft er, was aussah wie eine Granate, es hatte so eine Klebebandfolie drumherum. Es ist dann auch an Türrahmen abgeprallt, also nicht im Laden gelandet und hochgegangen. Dann hat er das Gewehr erhoben und einmal in den Laden geschossen, also mindestens einmal.
Ein junger Mann starb. Auf der Flucht fuhr der rechtsextreme Täter einen Somalier an und verletzte 2 weitere Menschen schwer. Knapp 2 Stunden später wird Stefan B. festgenommen. Nach 14 Monaten das Urteil. Lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung und die Feststellung seiner besonders schweren Schuld. Anastasia und ihr Ehemann waren im Gerichtssaal.
Nachdem sein Urteil ausgesprochen wurde, hat er ein Hefter nach meinem Mann geworfen, der ihm einfach direkt gegenüber saß. Und das hat mich natürlich total zurückgeworfen in diese emotionale Auflösung und aber auch das Verständnis davon, dass er das einfach absolut nicht bereut und wieder machen würde. Und das war sehr schwierig, mich danach zu beruhigen, muss ich ehrlich sagen.
Auch die Opferanwälte verweisen auf B.s fehlende Reue. Er sei dauerhaft gefährlich und dürfe daher nie wieder freikommen. Doch Halle sei kein Einzelfall, mahnt Anastasia Bletuchina. Synagogen müssten daher besser geschützt werden. Und Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus dürfe nicht länger verdrängt, sondern müsse bekämpft werden.
Susanne Babila berichtete. Und ausgerechnet am zweiten Jahrestag des Attentats von Halle gibt es Berichte über einen Angriff mit mutmaßlich antisemitischem Hintergrund. In Berlin haben Unbekannte einen ehemaligen israelischen Soldaten angegriffen und leicht verletzt. Laut Polizei trug das 29-jährige mutmaßliche Opfer einen Pullover mit dem Zeichen der israelischen Streitkräfte. Aus Berlin, Tilman Büttenbender.
Der Mann sei vor dem S-Bahnhof Nöldener Platz auf seinen jüdischen Glauben angesprochen und sofort mit Reizgas attackiert und zu Boden gestoßen worden, hieß es von der Polizei. Der oder die Täter seien sofort geflohen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen eines mutmaßlich judenfeindlichen Hintergrunds. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft Becker verurteilte den Angriff. Wen jüdische Symbole oder auch Symbole des Staates Israel zu antisemitischen Handlungen bringen, der habe in unserer Gesellschaft keinen Platz, betonte Becker. Berlins Antisemitismusbeauftragter Salzborn beklagte ein gesellschaftliches Klima, in dem Antisemitismus immer wieder verharmlost und verleugnet wird. Dies bestärke Gewalttäter, ihrem Denken Taten folgen zu lassen.
Aus Berlin, Tilman Büttenbender, und das war SWR2 aktuell am Samstagabend. Am Mikrofon war Pascal Fournier.